Samstag, 20.15 Uhr, Pro7.
Wie oft du wohl schon Pro7 gesagt hast in deinem Leben.
Ja, ich habe es wirklich mal überschlagen. Und ja, es sind ungefähr circa 50.000 Mal.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch für den Ton.
Vorne ein kleines bisschen ruhiger.
Dicken Schuss.
Hart 4.
Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weichere.
Hey, wie lange habe ich nicht mehr Tischtennis gespielt?
Das merkt man, dass du das länger nicht gemacht hast.
So schlecht war es nicht. Wir haben hier gerade draußen vor dem Bavaria Musikstudios, gibt es hier so einen Innenhof, da haben wir gerade noch schnell eine Runde Tischtennis gezockt.
Mit Christian Lehmler. Ja. Und Jackie hat, glaube ich, jeden vierten mal ins Feld gespielt.
Ich finde, du machst mich schlechter, als ich eigentlich war.
Tut mir leid, ich schwitze jetzt auf jeden Fall wie ein...
Schön. Da freut sich der Olli jetzt hier gleich, einen verschützten Bene hier zu haben.
Gleich Olli Mink, vorher noch...
Was für eine Scheiße! Der Take der Woche!
Und da musste ich vorhin, weil wir eben in den Bavaria Musikstudios sind, daran denken, wie ich hier mal ein Atemdubel war. Ich bin hier an dem Plakat vorbeigelaufen von dem Reinhold Messner Film und da geht darum, dass er eben mit seinem Bruder, dem Günther, auf den Nanga Parbat eben geht, wo der Günther eben gestorben ist. Und dann musste das, weil das eben auch draußen gedreht wurde, musste das nachsynchronisiert werden. Also die Szenen, wenn die eben auf dem Berg gelaufen sind. Und das konnte der Originalschauspieler nicht. Der hat das vom Rhythmus einfach nicht hinbekommen, da zu atmen, wie er selbst geatmet hat.
Was? Ja?
Und dann wurde ich als Atemdouble engagiert und musste wirklich, glaube ich, 180 Takes komplett durchatmen.
Du hast nur geatmet?
Nur geatmet. Und das waren unterschiedliche Atmer. Das waren Atmer von ich bin gerade ein bisschen gelaufen, bis ich bin kurz vorm Abnippeln Atmer und wurde da richtig mit Regie durchgeführt.
Mir geht's immer so, wenn du so viel atmest, dann hast du irgendwann, kriegst du Kreislauf. Weißt du?
Ich war völlig verrückt. Ich musste auch wieder Pausen machen, weil du hyperventilierst. Das ist Wahnsinn.
Und dann wird dir schummrig und du musst dich erstmal kurz irgendwo festhalten, atmest wieder kurz ein und aus und weißt dann, okay, jetzt können wir noch mal eine Runde loslegen.
Ohne Scheiß. Und so weiter. Don't try this at home, Freunde. Macht das nicht. Also nicht 40 Mal, weil sonst sollte ein Sofa neben euch sein. Dann könnt ihr euch erstmal ausruhen.
Oder vorher jemandem Bescheid geben.
Ja, genau. Ich habe dann tagelang danach aber nicht mehr geatmet, weil ich nicht mehr hören konnte.
Ja, genau. Auf Hart4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. Oder folgt den beiden auf Instagram.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Olli Mink.
Hallo, grüß euch. Tachchen.
Ja, wir hatten schon ein bisschen Angst, dass wir dich nicht bekommen, ja? Du warst nicht so leicht zu erreichen.
Ja, ich habe mit Bene, wir haben uns immer die Abis vollgequatscht, aber nie live erwischt. Aber jetzt bin ich da.
Wir steigen gleich voll ein. Wir haben ja wie immer einen Steckbrief vorbereitet, den du jetzt vorlesen darfst.
Jo, ich fange mal an. Also, ich heiße Oliver Mink und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Und ihr seid alle mit mir groß geworden. Ich war Dick von den 5 Freunden und Dylan aus Beverly Hills 90210. Außerdem erkennt ihr mich sofort, wenn ich sage, Samstag, 20.15 Uhr, Pro7. Als Station Voice weiß ich darum auch immer vor allen anderen, wer Germany's Next Topmodel wird. Und seit Boogie Nights in den 90ern bin ich natürlich auch die Stimme von Mark Wahlberg. Auf Hart 4. Geht's los.
Yeah. Vielen Dank.
Dankeschön. Das war tatsächlich auch eine Frage, die reingekommen ist, als wir kommuniziert haben, dass du bei uns bist. Mhm. Weißt du das vorher schon, wer Germany's Next Topmodel wird als Station Voice?
Nein. Also sagen wir mal so, ich weiß es vielleicht ein paar Tage vorher, wer jetzt im Finale ist, das ist klar. Aber das wird dann erst immer entschieden. Also das ist schon real.
Also sprichst du dann mehrere Varianten ein? Oder?
Ja. Mhm, ja, genau. Okay.
Und dann guckst du dann so ein Finale auch oder ist dir das völlig wurscht?
Also teilweise habe ich es mir sogar live angeschaut, war dort, weil die Stimmung in so einer Halle, also in vor Corona-Zeiten in einer vollen Halle, das ist schon also wirklich irre. Das ist schon, was da abgeht. Die Stimmung, das kommt am Fernseher nicht ganz so rüber. Also live ist schon sehenswert mal. War ich 2-3 Mal war ich da.
Das ist halt so eine richtige Show, die da aufgezogen wird. Also ich finde, da bringt so Heidi Klum ja schon viel aus den USA auch mit. Mhm. Dieses große und hier Live-DJ. Wobei ich sagen muss, bei dem Finale, ich fand es ja ein bisschen verwirrend, dass sie da in der Luft geschwebt ist und unter ihr Tokio-Hotel dann aus ihrem Rock rausgekommen sind.
Das war die Botschaft.
Ja. Heidi Klum gebärt Tom Kaulitz. Okay, nein.
Oh mein Gott, muss man irgendwie gesehen haben. Ich habe es gar nicht geschaut.
Ja. Kein Problem.
Aber du bist ja schon ewig Station Boys von ProSieben, oder?
Ja, es dürften jetzt 25 Jahre sein.
Wow.
Also ich denke mal, länger hat noch nie jemand irgendwo gestation voiced.
Ja, das ist ja, könnt ihr euch vielleicht nicht so vorstellen, aber man ist ja dann jede Woche bist du irgendwie bei ProSieben,
genau,
oder?
Genau, immer die Woche.
Genau, sprichst dann, es ist dann alles schon sozusagen vorbereitet, du weißt dann schon, welche Trailer, und dann wird das einfach eingesprochen.
Ja.
Wie machst du das, wenn du im Urlaub bist?
Ich tausche mit den Kollegen, dann macht der 2 Termine die Woche und ich dann 4 Wochen später auch 2x2, 3x, wie auch immer.
In Sprecherkreisen sagt man eigentlich, das ist so der Jackpot. Wenn man eine Station Voice von irgendeinem großen Sender ist, dann ist das einfach so was Sicheres, was immer passiert.
Ja, genau, die Miete ist schon mal drin.
Das ist ungefähr genau der Punkt, genau, die Miete ist drin. Also reich wird man da jetzt nicht, aber es ist natürlich eine Art Festanstellung, wobei das kann sich auch jeden Monat ändern, aber es ist dann eine relativ feste Sache, die eben dann die Miete zahlt. Das ist schon ganz gut.
Hast du dir ausgemalt, dass das so lang gehen könnte?
Lustigerweise kam da alles auf einmal. Ich hatte kurz zuvor noch für RTL 2 die Trailer gesprochen, war Station Voice. Dann hörte das auf, dann meldete sich Disney, dann habe ich für den Disney Channel gesprochen und parallel dazu meldete sich ProSieben. So war ich dann über 20 Jahre Disney Station Voice und jetzt 25 für ProSieben. Mhm. Also komm. Ja, kam einfach auf mich zu.
Wie oft du wohl schon ProSieben gesagt hast in deinem Leben.
Ja, ich habe es wirklich mal überschlagen. Und ja, es sind ungefähr circa 50.000 Mal, habe ich ProSieben gesagt.
Krass. Unfassbar. So oft haben wir vielleicht mal gesagt Energy oder Bayern 3.
Ich hatte tatsächlich auch mal eine Station Voice Geschichte, das war für RTL 2, glaube ich, damals. Und die hatten dann irgendwann angefangen, so standardmäßig die Zeiten einsprechen zu lassen. Also ich stand dann wirklich im Studio 3 Stunden lang und habe um 20.15 Uhr auf RTL 2, um 20.30 Uhr auf RTL, also wirklich diese ganzen Zeiten, wo irgendwann habe ich mir gedacht, oh, jetzt wirst du irre. Warte mal, hab ich jetzt 20.30 Uhr schon gesagt oder nicht? Macht ihr das auch?
Das haben wir so als Backup, machen wir das wirklich alle paar Jahre mal, damit wir quasi stimmlich auch angepasst sind wieder an den Alterungsprozess. Und dann haben wir so eine Stunde ungefähr, in der wir dann alle Zeiten mal durchsprechen als Backup.
Und wie bereitest du dich vor auf so einen Station-Voice-Tag? Kommt man da hin und bekommt die Trailer und dann liest man einfach irgendwie Prima Vista runter oder bekommt man das vor nach Hause geschickt?
Also ich mach's da immer Prima Vista und es sind ja im Grunde genommen auch immer nur so kurze Textblöcke. Da ist ja auch nicht viel mit auswendig lernen oder so. Das geht wirklich Prima Vista. Also das kann man schon machen. Es sind ja oft auch verschiedene Genres. Da muss man sich jetzt gar nicht so festfahren auf das eine oder andere, sondern da geht man einfach on the fly
und dran. Und ich meine, nach so langer Zeit weißt du ja auch, wie in etwa die Anmutung immer ist, oder? Da brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Regie jetzt, dass ihr da an jedem Trailer irgendwie ewig lang rumfummelt.
Das ist richtig. Ja, das ist natürlich. Also die Kreativität ist da auch relativ begrenzt und nach ein paar Jahren hat man es dann schon kapiert, worum es geht. Aber manchmal gibt es natürlich Projekte, die sehr feinfühlig angegangen werden müssen und da bin ich dann ganz froh. Wir haben da schon das Sprachregie immer dabei. Da gibt es dann schon noch Regieanweisungen auch, wenn es dann komplexer wird, das Ganze.
Wie ist es für dich zu wissen, dass dich so viele Menschen im Ohr haben?
Ja, das Lustige ist wahrscheinlich tatsächlich, dass viele Menschen mich schon gehört haben, unbewusst oder auch bewusst, aber dass ich natürlich in den Wohnzimmern abends, wenn jemand einen Fernseher hat und schaltet mal ProSieben ein, wird er mich zwangsläufig irgendwann mal gehört haben.
Kommt er nicht um dich rum.
Das finde ich, so ein Fun-Fact, dass das eigentlich für mich, da bin ich jetzt nicht irgendwie stolz drauf oder sowas, aber so ein Fun-Fact irgendwo, ja.
Wirst du öfter auf die Station Voice-Geschichte jetzt so angesprochen, dass die Leute sagen, ja, ich kenne deine Stimme irgendwoher, oder ist es dann schon eher ein Schauspieler wie Mark Wahlberg?
Das ist selten der Fall, aber ich bin tatsächlich schon angesprochen worden, ob ich die Stimme von Mark Wahlberg bin. Mhm. Also das gibt's schon. Aber es ist doch relativ selten der Fall. Aber ihr kennt es ja selber, wenn man in der Rolle ist, spricht man ja auch nochmal anders, hat eine andere Spannung in der Stimme und geht mehr auf den Charakter ein und klingt dann auch ein bisschen anders. Also nicht so, wie ich jetzt wahrscheinlich klinge.
Ich finde immer, die meisten Leute sagen immer, wenn du ihnen dann irgendwie erzählst, was du beruflich machst, sagen sie, ah ja, irgendwie mit der Stimme, ich habe mir schon gedacht, du hast irgendwie so eine besondere Stimme. Also, dass sie es gar nicht direkt immer zuordnen können, sondern dass sie einfach sagen, ah, die Stimme ist so, ist so angenehm. Mehr tatsächlich bekommen, haben wir auch viele Nachrichten bekommen, dass sie unseren Podcast gerne hören, weil es so angenehme Stimmen sind.
Ach so, also, ehrlich?
Weißt du, das ist klar, der Inhalt natürlich auch, aber dass es angenehm ist, es zu hören, weil man halt praktisch nur Sprecher hier hat.
Ja, es sind natürlich, klar, das sind natürlich alle, wir haben alle relativ trainierte Stimmen, weil wir damit bewusst arbeiten. Ne? Das ist schon ein gewisses Training über die Jahre auch.
Bereitest du dich vor auf Sprechertermine?
Bei großen Rollen sehr gerne, ja. Also da muss ich sagen, ist ja mittlerweile nicht mehr so einfach. Man kriegt da selten eine DVD mit nach Hause. Aber, also bei den Blockbustern, da kann man sich's dann aber in der Firma anschauen. Ja, meist so ein Vorführraum.
Ja.
Dann schaut man sich's an.
Machst du Sprachübungen?
Oft, ja, wenn ich sehr, sehr frühen Termin habe, mache ich gerne und so ein paar Sachen, das mache ich dann schon, ja.
Aber schon ein großer Unterschied zwischen Station Voice und dann Synchron, oder? Verseht das manchmal, dass du irgendwie von einem Station Voice Termin kommst und musst dann ganz natürlich einen ganz ruhigen Ton anlegen und dann bist du aber immer noch bei Pro7. Ja. Also, ich meine, jemand, der Station Voice kann, ist nicht automatisch ein guter Synchronsprecher.
Ja, das sind natürlich alles ganz eigene Geschichten, hast du schon recht. Aber nee, das schalte ich wirklich komplett aus. Also es geht, zack, ist weg. Das ist ja genau, das wurde hier, glaube ich, auch schon mal öfter angesprochen, dass man einen ganzen Tag gesprochen hat, dann gehe ich aus dem Studio, habe ich keinen einzigen Satz mehr im Kopf. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Das ist wirklich nur so kurz auf dem Zwischenarbeitsspeicher und dann gelöscht. Zum Glück, muss man ja sagen, du kannst dir nicht den ganzen Zeug merken, wozu.
Das werden wir natürlich nachher auch noch testen bei unserem Quiz, ja, ob du noch weißt, was du gesagt hast. Lass uns doch mal reinhören in Mark Wahlberg, der Film Shooter.
Wissen Sie, was für so einen Schuss wichtig ist? Bei der Distanz alles. Luftfeuchtigkeit, Höhenlage, Temperatur, Wind, Luftwirbel. 6 bis 10 Sekunden Flugzeit. Man muss wissen, wo das Ziel dann sein wird. Sogar die Corioliskraft durch die Erddrehung spielt eine Rolle. Der Präsident hat eine Weste, Kopfschuss also. Und das auf 1,5 Kilometer. Und Sie glauben, der Schütze ist zu so einem Schuss in der Lage?
Corioliskraft, ja.
Ja, das fand ich super interessant, wie er das so erklärt hat. Also, oder ich dann. Es war, ja, sehr, sehr interessant. Gerade genau die Szene oder der Satz, die Sätze fand ich sehr interessant in dem Film, ja.
Wie, ist das einer deiner Lieblingsfilme von und mit Mark Wahlberg?
Ja, naja, er hat ja so ein paar Sachen gemacht, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und da speziell fand ich Lone Survivor ganz gut. Mhm. Das Genre ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt meins mit der ganzen Ballerei. Aber es beruht zum einen auf einer wahren Geschichte und zum anderen ist da tatsächlich die Schnitttechnik vom Bild war doch so, dass man genau gewusst hat, wo ist der Angreifer, wo ist der Verteidiger, wer ist wo. Es war nicht nur ein wildes Rumgeballere, es war schon ziemlich gute Action, muss ich sagen, für das Genre. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem eben mit dem Hintergrund, dass wirklich passiert ist. Also eine Wahnsinnsgeschichte.
Sprichst du ihn gern?
Ja, muss ich sagen. Also wir sind uns jetzt doch näher gekommen in den letzten, weiß gar nicht, auch 20, 25 Jahre. Ja,
warte mal,
doch.
97, glaube ich, hast du ihn 97? Bei
Boogie Nights.
Ah, ja. Zum ersten Mal.
Ja, da hat mich lustigerweise, da war die Sandra Schwittau, hat Aufnahmeleitung gemacht zu der Zeit. Und also gesprochen auch, aber auch mal Aufnahmeleitung.
Stimme von Bart Simpson.
Genau. Ja. Und die hat sich gedacht, ach, Mark Wahlberg, da war doch noch nicht so bekannt. Und hat dann gesagt, Olli, probier den mal. Ich glaube, das passt mit dir. Und so kam ich dann zu Mark Wahlberg letztendlich über die Schmittau.
Da war er noch Marky Mark, oder? Hat er noch mal Musik gemacht?
Ich glaube, da war noch Marky Mark.
Weil Chandra letztens auch erzählt hat, dass sie mit Miley Cyrus teilweise am Anfang konnte sie sich nicht so identifizieren, weil es wahnsinnig irgendwie, ja, ihren großen Mund bei Hannah Montana und so. Das hat man
großes
ja auch manchmal.
Großes Maul, hat sie gesagt.
Das kenne ich nicht.
Genau. Dass du irgendwie ins Studio kommst und denkst, der liegt dir gar nicht so, aber ihr habt gleich gematcht.
Ja, weil ich glaube, er spielt ein bisschen auch sich selbst oft. Mhm. Also er ist so der Buddy von nebenan im Grunde genommen. Und er ist auch also relativ einfach zu sprechen, weil es ist nicht so komplex, was er da fabriziert. Und also lag mir gleich und muss auch sagen, jetzt über die Jahre gefällt mir immer besser, was er macht. Ich finde auch, dass er immer besser geworden ist über die Jahre.
Hast du ihn mal getroffen?
Indirekt. Wir hatten für Der Sturm damals mir so eine Pressevorführung in Hamburg, da bin ich eingeladen worden. Und es war ein riesen Brimborium mit Feuerwehrschiffen, die dann beleuchtet in der Hafeneinfahrt irgendwelche Wasserbögen geschossen haben. Und dann haben wir in den Fisch Hallen vom Hamburger Hafen gab es dann dieses große Essen. Da lag dann ein Riesenschwertfisch auf Eis, also eine Riesenshow. Dann hatten sie ein Mehrfachkino mit 3 oder 4 Kinosälen, war komplett belegt von uns, also nur für Shooter, für die Pressevorführung. Man weiß nicht, wie viele Leute da waren, irre. Und dann kam Herr Wahlberg selber dann eben auch. Und er stand aber erstmal nur oben auf so einer Empore. Und meine Schwester, die war mit dabei, sagte, Olli, jetzt geh doch mal hin zu ihm. Ich dachte, ja, später. Und später war er dann nicht mehr da, leider. Ich hätte hingehen sollen, hätte mal so
bereut.
I'm your German voice. Irgendwie schon, ja, weil die Chance hast du ja dann doch nicht so schnell wieder, dass du den live mal triffst. Hätte ihn vielleicht auch interessiert. Ich hätte auch einfach gerne mal Hallo gesagt.
Ja, also. Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass man dann in dem Moment sich irgendwie denkt, jetzt gehst du da irgendwie hin und du weißt ja auch nicht, wie er reagiert. Ja. Also ich kann das...
Ich wollte schon noch an dem Abend, ich wollte nur 2, 3 Wodka trinken. Ja, genau. Dann waren wir auch schon weg.
Um ein bisschen lockerer zu werden.
Vor allem immer die Gefahr, dann ist er vielleicht noch richtig doof und dann denkst du dir, jedes Mal, wenn du einen Film sprichst, wäre so ein Arschloch. Kann er immer sein, oder?
Ja, klar.
Wenn du deine Idole triffst und die sind dann irgendwie total doof.
Ja, klar.
Also es war besser, dass ich ihn nicht gesprochen habe, wer weiß.
Ja. Wer weiß, who knows.
Obwohl, ich finde, er wirkt sympathisch. Ja. Also ohne ihn jetzt zu kennen, finde ich, man hat ja immer irgendwie so ein Gefühl für Menschen.
Ich glaube, er hat auch jetzt über die Jahre jetzt keine großen Skandale, ist ein treuer Ehemann und kinderlieb und langweilig.
Ja. Genau. Ein ganz normales, langweiliges Leben.
Du hast gerade gesagt, in einem Nebensatz, du wurdest erkannt als die Stimme von Mark Wahlberg. Wie war das?
Ja, ich war verblüfft, weil das ist mir, glaube ich, 3-mal passiert. Und also das letzte Mal eben war ich auch wieder sehr verblüfft und dachte mir, ui, der hat ein gutes Gehör. War allerdings, muss ich dazu sagen, jemand aus der Branche, von der Produktionsfirma für Topmodel, weiß nicht, ob er es auch so schon wusste, aber er sagt, er hat seine Stimme erkannt. Das war so jemand, aus der, wie soll ich sagen, es war jemand, ein Fahrer. Ich weiß nicht, ob der wusste, dass ich Oliver Mink der Sprecher bin. Aber er sagte zu mir, hey, die Stimme bist du Mark Wahlberg. War ich irgendwie überrascht. Hätte ich nicht gedacht.
Wir haben noch einen Ausschnitt aus dem Film Ted. Habt ihr vielleicht auch gesehen? Ihr schon mit diesem Bären, ja? Mit dem, wie sagt man da? Mit dem notgeilen Bären?
Ja, mit dem Bären, genau. Gesprochen von Jan Ole, hört ihr in der ersten Folge.
Ja.
Wenn ihr wollt.
Ich bin John.
Ich bin Larry.
Ganz ehrlich, eigentlich hattest du auf der Tanzfläche so gar nichts verloren.
Ich kenne echt coole Moves.
Ich fand's eher peinlich.
Alles Gute zum Jahrestag.
Ich verstehe das nicht, Mann. Echt nicht. Du bist 35 und hast immer noch Angst, wenn es donnert?
Gar nicht. Ich habe keine Angst.
Donnerbuddies fürs Leben. Richtig, Johnny?
Auf jeden Fall.
Komm, hau rein. Wir singen den Donnersong.
Wenn du den Schall des Donners hörst, mach dir nicht ins Hemd. Schnapp deinen Donnerbuddy und sing ganz ungehemmt. Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts. Du bist nur Gottes Kack.
Ja,
mach's noch.
Ich erinnere mich. Es war lustig, als die Aufnahmeleitung mich anrief und sagte, wir machen einen Film mit Mark Wahlberg. Und ich habe gefragt, ja, und worum geht's? Ja, Mark Wahlberg und so ein Teddybär. Und dachte mir, oh nee, fängt der jetzt an, irgendwie so Klamauk zu machen, so ganz, ganz doofe Dinger. Ich muss sagen, als ich ihn dann gesehen habe, den Film, war ich, also synchronisiert habe, war ich echt angetan. War wirklich irgendwie, hatte was. Also irgendwie ein spezieller Film. Aber hat mir sehr gut gefallen.
Und ja, teilweise auch gar nicht so leicht. Wir hören mal noch in den nächsten Take rein. Da war ich, also als ich die Szene gestern rausgeschnitten hatte, dachte ich mir so, will ich mal wissen, wie lange ihr für den Take gebraucht habt.
Und, wie heißt sie?
Das ist ein Assi-Name, rate.
Mandy?
Nein.
Marilyn?
Nein.
Britney?
Nein.
Tiffany?
Nein.
Candace?
Nein.
Alter, verarsch mich nicht. Ich kenne mich aus mit dem Scheiß.
Ich sehe so aus, als würde ich dich verarschen.
Okay,
ich meine es ganz ernst.
Jetzt kommen ein paar Namen hintereinander. Wenn er dabei ist, will ich den Buzzer.
Kommt der Buzzer?
Okay. Brandy, Heather, Channing, Rihanna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sarah, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noelle, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Erling, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Collie, Chloe, Devin, Malou, Scheiße, Becky?
Nein.
Warte, ist es einer dieser Namen mit einem Lynn hinten dran?
Yep.
Okay. Brandy Lynn, Heather Lynn,
Tammy Lynn.
Fuck!
Alter Schwede!
Ey, das ist ja unfassbar.
Ich wäre sofort wieder rausgegangen im Studio. Ich hätte den Text gesehen und gesagt, ciao, mir geht's nicht gut.
Ja, das war, wir haben natürlich geschnitten, ist klar. Ich glaube, ich weiß nicht, auf 4 Takes oder so. Wir haben schon relativ lang lange Takes draus gemacht, vier einzelne, die im Grunde genommen, naja, es ist schwierig, die kannst du natürlich auch schwer schneiden, aber die im Grunde genommen möglichst lang waren, damit das in einem Guss dann letztendlich war.
Wie lange habt ihr gebraucht? Ja, Wahnsinn.
Es ging, aber ich glaube, ja, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde sind wir da schon dran gesessen, ne?
Aber das ist ja schnell.
Geht, ja, finde ich auch.
Klar, wenn du nochmal schneiden kannst, ja. Aber das ist schon...
Ja, vor allem Luft holen, ne?
Ja, und in der Schnelligkeit einfach es runterzurattern.
Ja, war schon eine Aufgabe.
Kannst du es nochmal machen, bitte? Kleiner Spaß, kleiner Spaß.
War das so einer der schwierigsten Takes, die du hattest? Oder bist du mal an irgendwas verzweifelt?
Wüsste ich jetzt gerade im Moment nicht. Gibt ja immer wieder so Takes, die dann ganz schwer sind. Da sagt man, okay, den lassen wir jetzt mal, machen wir weiter und in einer halben Stunde probierst du nochmal.
Ja.
Also letztendlich kriegt man jedes Ding hin.
Aber es können ja dann manchmal auch die kleinen Sachen sein. Ich glaube, ich habe einmal ein Jahr bestimmt 40 Mal gemacht bei einem Kinofilm,
ja.
Wo ich wirklich dann irgendwann so, okay, jetzt muss mal kurz rausgehen. Es war nur ein Jahr und du hast gedacht, also ich habe mir in dem Moment gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt 40 Jahres gemacht, da muss doch irgendwas dabei gewesen sein. Und dann sitzt du aber später drin und guckst die Szene nochmal an und plötzlich passt auf einmal alles so ganz genau. Also wenn du wirklich die Zeit hast, dran zu arbeiten, das können ja manchmal auch nur die Ja's oder die Laute sein, die gar nicht so leicht sind.
Ja.
Olli, du hast den Beruf richtig von der Pike auf gelernt, ne? Du warst am Theater in Berlin.
Mhm.
Warte mal, vorher warst du noch in Athen, das musst du kurz sagen. Du hast in Athen gewohnt, gelebt?
Mit meinen Eltern. Da war ich 2 Jahre alt. Also mein Vater war Autohändler. Ich bin geboren in Frankfurt. Wir sind dann nach Athen gezogen. Und also mein Vater hat mal Autos exportiert nach Athen. Dann sind wir zurück nach Berlin. Dann bin ich in Berlin aufgewachsen. Und dort bin ich dann, ich weiß nicht, wann das genau war, ich glaube 6 oder 7 Jahre war ich da alt, da hat eine Freundin meiner Mutter, hat in der Kirche, die so 200-300 Meter von uns weg war, ein Theaterstück aufgeführt mit George Tabori, ein Antikriegs-, ein Anti-Vietnam-Stück. Und da fehlte ihnen ein kleiner Vietnamese. Und dann haben sie gesagt, Olli, mach du das doch? Wie sieht's aus? Willst du das machen? Ja, mache ich für 5 Mark jeden Abend. Dann haben sie mir die Haare schwarz gefärbt und dann bin ich da jeden Abend im Napalm gestorben. Also es war höchst dramatisch. Aber ich fand es sehr toll, weil ich durfte abends lange aufbleiben. Es war so ein bisschen in der Erwachsenenwelt, es war spannend. Also hat mir gut gefallen.
Krass, dann hattest du, also damals schon, war schon klar, du hast da ein Talent für.
Scheinbar, ja. Also es hat wohl gefallen und das hat jemand gesehen vom SFB und mich dann engagiert für das Feuerrote Spielmobil. Dann ging es weiter, dann habe ich im Schlossparktheater gespielt, im Schillertheater. Und dann kam irgendwann Amelie Rohrbeck auf mich zu, die Mutter vom Oliver Rohrbeck, die damals schon so eine Kinderagentur hatte, mehr oder weniger, und meinte, ich solle doch mal synchron ausprobieren. Und dann, glaube ich, mit 11 habe ich, glaube ich, angefangen zu synchronisieren.
Aber dieses Theaterleben ist schon ein spezielles, oder? Mhm,
ja, also das ist halt einfach, ihr kennt es ja wahrscheinlich vom Radio auch, das ist halt einfach live. Ne? Das ist halt einfach eine ganz andere Nummer nochmal. Da muss es halt sitzen oder nicht. Oder du musst, wenn du es verkackst, dann musst du es halt irgendwie ausgleichen und probieren, dass das Ding noch über die Bühne geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also da brennt die Luft. Ne? War immer sehr spannend, muss ich sagen. Aber auch schön. Hab dann auch mit Leuten gespielt wie Martin Hirte. Der ist die Stimme von, unter anderem war die Stimme von Charles Bronson. Und da waren so ein paar Synchrongrößen natürlich dabei, wie es immer ist im Theater. Da hast du ja auch Leute, die synchronisieren. Und ja, das war so mehr oder weniger meine erste Schule, das Theater. Und dann ging es zum Synchron.
Hattest du da auch mal einen Blackout auf der Bühne? Also
ja.
So, dass du wirklich, auf einmal ist alles schwarz und das...
Ja, hatte ich tatsächlich. Aber da gab es ja, weißt du, gibt es wahrscheinlich heute auch noch, den
Soufflösen.
Ja, genau, Soufflöse, die mir dann zuflüsterte. Aber das habe ich gar nicht gehört. Das war dann eher meine Spielpartnerin, Elisabeth von Flickenschild, mit der ich die Szene zusammenspielte, die dann zu mir sagte, ach, wolltest du nicht gerade mich darauf, da und darauf hinweisen? Und wolltest du nicht gerade das und das? Und gab mir immer so ein paar Tritte quasi. Und dann lief das Ding wieder. Das war aber wirklich ein Blackout, ja.
Genau. Das war auch eine Kunst, dann sowas wieder auszugleichen, ne? Weil ich weiß nicht, ob alle Leute im Publikum das gemerkt haben.
Ja, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, die Kollegin hat es ganz gut hingekriegt, dass sie mich wieder angeschubst hat. dann lief das
ja
wieder.
Immer für einen selber ist es ja immer viel schlimmer. Also beim Radio ist es ja auch manchmal so, dass du irgendwie denkst, um Gottes Willen, ja, und kein Mensch hat das draußen gehört. Ah, ja. Also okay, das ist so, dass du, dass man selber, man ist ja selber auch immer sehr kritisch, ja, mit sich.
Ja.
Bist du da auch jemand, der so ein Perfektionist ist, oder kannst du auch mal sagen, das habe ich jetzt wirklich gut gemacht? Und das?
Ja, es gibt schon Sachen, wo ich sage, das klang als richtig gut, aber letztendlich bin ich dann doch so ein kleiner Perfektionist, habe ich gemerkt, wenn ich mir nämlich Filme anschaue, die ich synchronisiert habe, die ich aber vorher mir nicht richtig angeschaut habe, dann merke ich schon, oh, das hättest du anders gemacht, hättest du anders betont. Das sind doch die kleinen, feinen Nuancen, dass es doch Sinn gemacht hätte, mich vorher da mehr mit zu beschäftigen beziehungsweise anzuschauen. Ja. Das gibt's dann schon.
Das hat Philipp Moog ja auch erzählt, dass er wirklich akribisch sich jedes Projekt vorher anguckt. Und das haben wir, glaube ich, bisher sonst keinen Sprecher hier gehabt. Weil das ja auch so unser Daily Business ist. Du gehst rein und sprichst halt einfach.
Ja, bei kleineren Rollen, klar, da kannst du es ja auch gar nicht machen. Ist ja der Zeitaufwand zu groß. Aber jetzt bei Hauptrollen ist es, glaube ich, schon wichtig. Ja.
Kannst du dich noch an deine allererste Rolle erinnern beim Synchron?
Das dürfte gleich 5 Freunde gewesen sein.
Das war schon.
Ja, okay. Ich glaube, da ging es gleich so los. Dick genau.
Ja. Ja, das war. Wir sind die 5 Freunde. Julian und Dick. Okay, wie immer gehört zum Einschlafen, klar.
Ja, ja. Gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Der Oliver Rohrbeck hat mal so ein 5-Freunde-Revival gemacht. Da hatten wir aber schon, glaube ich, 20, 25 Jahre nicht mehr diese Serie synchronisiert. Und das war in Berlin in der Kulturbrauerei. Und ich kam da so hin. Und war eine Stunde vorher da, kein Mensch war da, sah da nur diese relativ große Kulturbrauerei und dachte mir, oh je, wer kommt denn jetzt hierher? Kommen da wirklich so viele Leute? Wen interessiert denn das nach so vielen Jahren noch? Ja, und dann wurde das Ding immer voller und voller und voller und war bombenvoll mit einfach allen Generationen. Das war einfach dem geschuldet, dass das Medium Kassette ja übertragbar ist von Generation zu Generation. Der große Bruder, an die kleine Schwester und so weiter, dann an die Kinder mal. Und so war es dann, dass da lauter 5-Freunde-Fans waren, die aufgrund der Hörspielkassetten letztendlich noch am Ball waren. Das hatte man dann dadurch gemerkt, dass wir ein Quiz gemacht haben, wir Original, 4 Originalsprecher, die wir da waren, spielten immer kleine Szenen und die Leute mussten erraten, welche Folge das war. Arm heben und dann sagen, welche Folge es war, bekamen dann ein kleines Geschenk. Und das war so süß, weil da waren welche, die waren wirklich erst 9 oder 10 Jahre alt. Dann ging der kleine Arm hoch. Das waren die 5 Freunde beim Teufelsturm. Und das kann sich total aus. Ich hatte keinen blassen Schimmer mehr.
Ja,
aber die Kleinen kannten, das war schön zu sehen. Da war ich doch ganz gerührt und dachte mir, okay, dafür haben wir das jetzt hier gemacht. Es gibt wirklich da noch eine Fanbase.
Jetzt wollte ich gerade fragen, was ist das für ein Gefühl, dass so viele mit dir eingeschlafen sind und wirklich, weißt du, dass du mit ihnen die Kindheit letzten Endes verbracht hast?
Ja, das immer wieder irgendwie lustig, weil jetzt auf dem Flohmarkt, da waren so Kassetten, dann habe ich so geschaut, 5-Freunde-Kassetten, habe mir die so angeschaut, ja genau, schau da, Udo Rohrbeck, Maud Ackermann, Olli Rohrbeck und Icke. Und dann fragte der Verkäufer, ja, 5 Freunde kennen Sie, ne? Sag ich, ja, ich habe einen von denen gesprochen. Dann, was, nein. Dann kam eben auch gleich wieder die Geschichte, da bin ich mit Ihnen eingeschlafen. Ja. Und das war, ja, das ist irgendwie, finde ich nett.
Ich finde es immer lustig, dass, also bei mir im Freundeskreis gibt's wirklich Mädels, die schlafen letzten Endes wirklich, wenn sie nicht einschlafen können, hören sich die 5 Freunde an. Das so, also so cool. Hörbücher einfach.
Ja, und dann, natürlich eine Kindheitserinnerung, ne?
Total.
Und eben dieses Speichermedium Kassette, das nicht kaputt zu kriegen ist.
Ja.
Olli, du hast gerade gesagt, ihr habt ein Quiz gemacht. Mhm. Wollen wir? Wollen wir? Mhm. Okay. Hier kommt...
Das hab ich gesagt? Das total verrückte Synchronquiz.
Ich gebe dir jeweils 2 Sätze vor und du musst mir sagen, welchen Satz hast du tatsächlich mal im Studio gesagt. Mhm. Hast du gesagt, ich bin den ersten Tag wieder hier, da will ich nicht Babysitter für einen Adrenalin-Junkie mit Kriegstrauma spielen? Oder hast du gesagt, B, ich bin den ersten Tag wieder hier, da will ich nicht Babysitter für einen ungezogenen, versifften Video-Junkie spielen?
Vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, A. Ich habe noch nie in so einem unbequemen Stuhl gesessen.
Der war teuer, mach ihn nicht kaputt. Jetzt, da du wieder da bist, bekommst du auch einen neuen Partner. Er wurde aus Texas her versetzt, war bei der Mordkommission und bei der Sitte. Der Mann heißt Martin Riggs, er war außerdem noch Navy SEAL.
Hör mal, ich bin den ersten Tag wieder hier und da will ich nicht Babysitter für einen Adrenalin-Junkie mit Kriegstrauma spielen.
Weißt du, oder?
Ja,
klar. Ja, Lethal Weapon.
Lethal Weapon.
Ja, ja. Das ist ja eine sehr kuriose Situation auch, weil du da letzten Endes beide Schauspieler eigentlich gesprochen hättest. Also du sprichst Damon Wayans, hast aber auch schon mal Kevin Rahm gesprochen.
Richtig. Ja, genau.
Wie war das damals? War da die Frage, welchen willst du sprechen von beiden?
Ich war relativ festgenagelt auf Damon Wayans, weil... ich hatte ihn, glaube ich, 120 Folgen lang in WhatsApp Dead gesprochen. Mhm. Damit war es relativ klar, dass ich den mache.
Ja, und Kevin Rahm hast du ja zum Beispiel bei Desperate Housewives, ne?
Desperate Housewives, genau. Ja. Und ja, noch ein paar andere Geschichten, ja. Mhm.
Gut, also und 1-0, Nummer 1,
nur
genau.
Kurz, um den Druck zu erhöhen. Sabine Bohlmann hat letzte Woche ein 3-0 geschafft, zum ersten Mal. Also mal gucken, zwei kommen noch.
Hast du gesagt, jetzt siehst du aus wie eine überfahrene Weltraumkuh oder hast du gesagt, B, jetzt siehst du aus wie eine platte Flunder?
B.
Unglaublich, mein Captain Jim Bob Sherwood Weltraumbauernhofmodell wurde auf $400 geschätzt.
Ja, aber dann wurdest du ohnmächtig und bist auf eine der Weltraumkühe gefallen. Jetzt sieht sie aus wie eine überfahrene Weltraumkuh.
Ja. Fast. Die Zauberer von Waverly Place.
Ja.
Aha. Jerry Russo.
Ah, und Patrick Roach als mein Sohn, glaube ich, oder als mein, ja.
Genau, so, ne? mit Paddy, da haben wir auch eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Aber wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr auch mal reinhören.
Den hast du jetzt, glaube ich, weil du auch Regie führst in der Hauptrolle, oder?
Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, es wird ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten, weil da muss man sehr feinfühlig rangehen. Das sind so im Grunde genommen Problemkinder, misshandelte Problemkinder, die in der Gang sind, ist ein sehr feinfühliges Thema und ich glaube, da ist ja genau der richtige Mann dafür.
Wie ist das für dich, auf der anderen Seite sozusagen jetzt zu sitzen? Also du bist ja als Sprecher groß geworden und viele gehen ja dann auch den Weg, dass sie sagen, sie schreiben Bücher und machen Regie, aber es können auch nicht alle wahnsinnig gut. Also wie ist das für dich jetzt auf der anderen Seite sozusagen zu sitzen?
Ja, das ist wirklich eine tolle Sache, weil es ist was Neues, aber doch nicht neu. Ich habe vor ein paar Jahren jetzt angefangen mit Büchern und Regie. Und ich muss sagen, es macht mir ausgesprochen viel Spaß, weil ich weiß halt, wie der da vorne sich fühlt, der da spricht. Und viele kenne ich auch persönlich. Dem einen kannst du was vorsprechen, dem anderen nicht. Der eine muss ein bisschen gepampert werden, den anderen lässt du besser in Ruhe. Das ist eine ganz, ganz feinfühlige Geschichte. Und ja, das macht einfach irrsinnig viel Spaß.
Gut, dann, du kannst aber trotzdem noch zwei schaffen. A, hast du gesagt, du zwingst mich nett zu deinem müffelnden Haustier zu sein? Oder hast du gesagt, B, du zwingst mich nett zu deinem homophoben Freund zu sein?
A.
Herrgott, Lee, es ist doch nur eine Eiskulptur.
Es ist nicht nur eine Eiskulptur.
Es ist die Skulptur und dass du mich dazu gebracht hast, in die Vorstadt zu ziehen und mich zwingst, nett zu deinem homophoben Chef zu sein. Tom hat recht. Wenn ich nicht endlich anfange, mich durchzusetzen, bin ich verloren. Du überstimmst mich immer. Du behandelst mich wie ein kleines Kind. Mir reicht's jetzt. Die Feier ist gestrichen, mein Gebieter.
Ich habe es aber auch falsch vorgelesen, nicht homophoben Freund, sondern sagen. Chef, ja. War ja klar, dass du es nicht rauskriegen konntest.
Ja, also Desperate Housewives?
Desperate Housewives, Kyle, ja.
Genau, sehr schön.
Hey, ja, auch
eine deiner Lieblingsserien, ne?
Ich habe die hoch und runter geschaut mit meiner Mama zusammen. Ich fand die geliebt.
Auch gut. Ja, ich fand die super.
Olli, 79 ging es dann nach München. Wie kam's?
Der Freund meiner Mutter stammte aus München und deshalb zogen wir von Berlin nach München. Meine Mutter meinte auch, dass Berlin nicht so ein gutes Pflaster ist für heranwachsende Teenager. Hat sie nicht so ganz Unrecht gehabt, glaube ich.
Hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
Oder? Naja, schlechte Erfahrungen nicht, aber es ist halt, ich bin also in Berlin-Neukölln aufgewachsen und es hat sich schon abgezeichnet, dass das irgendwie so ein bisschen eine krasse Ecke ist. Im Grunde genommen bin ich da gleich um die Ecke aufgewachsen wie Christiane F., die war, glaube ich, 2 Jahre älter. Aber ich bin in die gleichen Jugendclubs gegangen und es war schon so ein, oh ja, nicht so, so eine schöne Ecke.
Vom Bahnhof Zoo. Ja. Boah. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, totale Allgemeinbildungslücke. Ich habe diesen Film das erste Mal vor, ich glaube, 2 Monaten gesehen. Mhm. Und ich war so schockiert. Boah, ich bin da ins Bett gegangen und dachte mir echt, boah, mich hat es voll reingedrückt irgendwie. Weil furchtbar, dass das wirklich... Dass das wirklich so war.
Ja, ja, das ist. Also, München ist da natürlich einfach, ist ja auch schön so, ist da eher ein Dorf dagegen. Ja. Aber Berlin ist schon, gibt's schon abgefuckte Ecken. Och, nach wie vor.
Hast du dir überlegt, mal wieder nach Berlin zu ziehen?
Also, ich bin immer ganz, ganz happy, wenn ich da zu tun habe. Und es gefällt mir auch gut, die Stadt. Aber jetzt auf Dauer, ich habe jetzt auch nochmal Kinder, habe dann eigentlich auch die gleichen Beweggründe wie meine Mutter damals, eben dann nicht in dieser Stadt mit Kindern zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber eine tolle Stadt, so eine richtige Weltstadt.
Aber karrieretechnisch, dann war das für dich nicht irgendwie ein Problem? Du hast ja schon Theater gespielt, du hast ja schon gesprochen. Ist ja dann schon neu, wenn man nach München zieht.
Wie alt warst du? 79?
Warte mal, 79... 63, 16.
16 warst du,
ja. Ja, das war auch erstmal ein Break, aber es war eigentlich eine ganz, ganz schöne Auszeit. Das, man muss dazu sagen, dass die Schulferien in Berlin die ersten sind, die anfangen in Deutschland, und die bayerischen sind die letzten. So hatte ich dann 3 Monate am Stück Schulferien.
Mega.
War super. Und hatte dann, war eine tolle Zeit. Ich hatte auch irgendwie gar keine Lust, jetzt zu synchronisieren. Ich war einmal bei einem Vorstellungsgespräch, da ging es allerdings um einen Dreh in der Bavaria. Das weiß ich noch, da bin ich dann hingefahren und dann, ich weiß nicht, welcher Regisseur das war, und musste dann warten und hatte dann irgendwie eine halbe Stunde auf den gewartet und gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, bin gegangen. Das war es dann irgendwie. Also ich hatte gar keine Ambition mehr, irgendwie was da in der Richtung zu machen, und habe dann lieber angefangen mit einer Lehre als Schreiner und habe dann auf der Baustelle gearbeitet und habe mit Holz gearbeitet. Fand ich super.
Warum hast du keine Lust mehr gehabt?
Irgendwie, ich habe das ja schon von klein auf gemacht, hatte da ja schon mit der Theatergeschichte gerechnet, 6, 7 Jahre schon Berufserfahrung, und ja, wollte einfach mal was anderes machen.
Ja, und du hattest dann auch nie Angst, dass du da nicht mehr, also wenn man das jetzt so vergleicht, ich glaube, viele sind ja dann auch im Synchron, weil sie sagen, ach cool, das ist ein super Taschengeld.
Ja.
Hattest du da keine Angst, dass du dann vielleicht den sozusagen den Anschluss verlierst? Oder war das wirklich so, ich habe da...
Nee, irgendwie nicht. Also ich fand das so, mir hat das auch richtig Spaß gemacht, im Freien auf der Baustelle zu arbeiten. Das war irgendwie spannend, war was Neues, immer in der frischen Luft. Im Gegensatz zu einem Synchronstudio, das nicht mal ein Fenster hat. Ich fand das also...
Hier haben wir eine Tür.
Ja, ja, immerhin eine Tür, ja.
Nach draußen.
Ist ja auch wieder raus.
Ja, auch gerade vorhin wie so Vampire irgendwie rausgegangen sind. So,
ja, ein bisschen ist es genau. Ja so. Ja.
Das ist tatsächlich manchmal, wenn du den ganzen Tag im Studio stehst und dir denkst, du siehst halt wirklich überhaupt nichts und draußen sind 30 Grad. Mhm. Das stimmt, ja. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil.
Und wie kam dann der Wiedereinstieg in München?
Das war dann, da war ich allerdings schon, ich denke mal 24. Das war dann schon, also sehr viel später eben. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja meinen Motorradunfall. Also mit einer Motocross-Maschine, bin da abgestürzt im Berg runter, hab mich verletzt an der Wirbelsäule und habe ja seitdem auch diese Gehbehinderung und musste dann auch erstmal wieder quasi auf die Füße kommen und brauchte Zeit für mich zum Regenerieren. Aber dann war es so, ich hatte mich beworben, ich glaube bei Michael Krause in der FFS, also nur mal angemeldet, dass ich wieder da bin und auch synchron machen würde. Und dann kam Anne Elsholz, den ich noch aus Berlin auch kannte, auf mich zu und sagte, wir haben ja eine...
Tom Hanks für alle,
Tom Hanks,
die
genau.
Nicht kennen.
Wir haben ja eine Serie, Sitcom. Ich glaube, das Genre Sitcom war zumindest in Deutschland da relativ neu auch noch. War eine australische Serie, Hey Dad.
Kenne ich, klar.
Und klar. Genau, lief in der ARD. Und ja, und dann schmiss er mich da so ins kalte Wasser, weil ich hatte jetzt nun auch ein paar Jahre Pause. Und dann ging es gleich von 0 auf 100 gleich Vollgas los.
Du hattest mit 18 den Unfall und hast dann mit 25 wieder angefangen.
24 oder 25, ja.
Angefangen zu sprechen. Mhm. In der Zeit hast du so lange gebraucht, um wieder zu sagen, ich kann mich jetzt mit der Situation, wie sie ist, arrangieren und kann jetzt wieder ins Studio gehen?
Ja, du musst natürlich dann noch dazu, als junger Mensch, musst natürlich erstmal klar mit der Situation klarkommen. Und ja, ich brauchte dann auch einfach, es war, tat mir einfach auch ganz gut dann, als ich wieder relativ gut wiederhergestellt war, tat es mir auch ganz gut, einfach auch mal nichts zu machen. Ich habe dann eine Zeit lang einfach auch bin gereist, habe Freunde besucht, war viel unterwegs, aber habe dann einfach nicht an Arbeiten denken wollen und müssen. Das ging ganz gut, da war ich auch ganz froh drum. Ja, und dann war ich einfach bereit. Es war dann auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ich will jetzt auch wieder arbeiten, ich will jetzt wieder was machen. Und was kannst du? Naja, synchronisieren. Mhm. Da ist die Behinderung spielt da nicht rein. Also klar, probieren wir das.
Wie war das damals nach dem Unfall? Also wenn so von der Vorstellung her, dass dir als junger Mensch gesagt wird, du wirst nicht mehr gehen können. Ja. Da gibt's ja zwei Wege, die du einschlagen kannst. Dass du einmal sagst, okay, jetzt ist für mich das Leben vorbei. Mhm. Oder gut, mit der Situation muss ich mich jetzt arrangieren. Ich will weiterleben. Ja. Wo warst du da? An welchem Punkt, als du das erfahren hast?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist wirklich dann natürlich, das ist so eine Friss- oder Stirb-Situation. Mhm. Ne? Komm mit klar oder verreck jetzt mal, bös gesagt. Und ich habe mich natürlich dann für komm damit klar entschieden. Mhm. Ich denke so, in Anführungszeichen normale Menschen, da gibt es so viele Graubereiche, ja, die können dies oder das oder jenes. Und aber wenn du in so einer Situation bist, dann heißt es eben wirklich, also zieh's durch oder kapitulier. Und dann habe ich es halt eben durchgezogen. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht auch mein Charakter. Ich bin eher so ein positiver Mensch.
Mhm. Also du hattest aber mit Sicherheit ja auch die Phasen, wo du dich fast aufgeben wolltest. Oder war das von Anfang, du bist aufgewacht, dir wurde das gesagt. Also war da für dich von Anfang an gleich klar, in die Richtung?
Ja? Nee, war von Anfang an klar, Kämpfe. Also,
krass.
Das schon. Und das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Ich hatte ja nochmal einen Motorradunfall. Ich habe mir dann mit 40, glaube ich, habe ich mir eine 400er Honda gekauft mit Beiwagen und bin im Winter Motorrad gefahren mit Beiwagen und bin beim Bremsen vor einem Stauende in den Gegenverkehr gekommen. Da kam ein LKW mir entgegen, den habe ich seitlich dann so, zum Glück nicht frontal, seitlich rein. Und bin da in den LKW rein und mit dem Brustkasten noch hinten ging so ein Stützpfeiler von dem LKW, alle Rippen links durch, in die Lunge rein, die zusammengeklappt, die Milz geplatzt, lag ich da am Boden röchelnd, also war schon heftig, aber auch da schon war ganz klar, du kriegst jetzt zwar keine Luft mehr, Olli, aber jetzt ganz ruhig bleiben, du wirst es irgendwie schaffen. Da war sofort auch Kämpfen. Und ich meine, ich kenne Leute, die sagen, da dachte ich, jetzt muss ich sterben. Das war bei mir nie der Fall. Ich war immer gleich, dann, du musst es irgendwie schaffen in diesem Kampfmodus.
Warst du auch bei dem ersten Unfall noch da, also noch wach sozusagen? Mhm. Und hast du dann in dem Moment schon gespürt, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen?
Ja, lag dann da und also ich bin vom Motorrad abgesprungen noch, bin den Berg runter mit dem Motorrad, bin vom Motorrad abgesprungen, auf den Füßen sogar aufgekommen, aber es war ungefähr Höhe zweiter Stock und bin dann einmal so eingefedert und dann hat sie eben den ersten Lendenwirbel hat sie ein bisschen verformt, dadurch sind da Nerven einfach, die da laufen, sind da beschädigt worden. Bumm, lag dann da und hab dann gleich gemerkt, ich spüre die Beine nicht mehr, kann nicht mehr bewegen, dachte mir, oi, das ist ja eine Scheiße. Ja, und dann
krass.
Dann haben sie mich zum Hubschrauber da raus. Und zum Glück ist Gefühl in die Beine ist wieder zurückgekommen. Mhm. Und es hat eine Zeit gedauert. Dann konnte ich auch die Beine wieder einigermaßen bewegen. Und so hatte ich dann da schon immer auch einen Anreiz. Okay, es geht weiter. Ja.
Und deine Mama ist wahrscheinlich 1000 Tode gestorben, als du gesagt hast, du fährst trotzdem noch weiter Motorrad,
oder?
Und alle um dich rum.
Ja, als ich dann die Maschine mit Beiwagen gekauft habe, waren sie nicht ganz happy. Meine Mutter ist auch Krankenschwester. Die kennt also genügend Geschichten.
Du musst das wahrscheinlich öfter sehen.
Ja. Aber ja gut, jetzt im Endeffekt von diesem zweiten Unfall ist eigentlich nur eine schöne Narbe zurückgeblieben und ein bisschen Metall in der Hand. Aber und eine interessante Erfahrung, weil ich da wirklich so kurz in diesem, als gescheppert hat, bin ich habe ich mich selbst gesehen von außen in der kompletten Motorradmontur schwebend in einem weißen Raum. Und alles war wie in Zeitlupe, nur so ein ganz hohes Pfeifen. Und irgendwann hat es Wumm gemacht, boom, dann lag ich auf der Erde, krieg keine Luft mehr, Leute um mich rum. Und dann war ich wieder in Realität.
Also war dann wirklich so wahrgenommen, wie so eine Nahtoderfahrung.
Ja, so ein bisschen, genau. Also diese Nahtoderfahrung gibt es ja noch sehr viel weitergehend, aber das war schon so ein bisschen diese Richtung. Ja. So
krass.
Übereinstimmt mit vielen diesen Berichten, eben dieser hellweiße Raum, in dem man sich befindet, außenrum alles weiß und dass man sich von außen sieht.
Glaubst du an sowas oder inwiefern hat das deine Sicht verändert aufs Leben?
Das hat meine Sicht insofern verändert, zum einen, dass es eben ganz schnell gehen kann. Mhm. Und zum anderen ist es einfach eine wie soll ich sagen, dass es da eben doch noch was anderes gibt. Also diese Out-of-Body-Experience, das war eine ganz, ich kann es gar nicht beschreiben, das hat mich irgendwie nachdrücklich, ich habe einen Einblick gehabt, kurzfristig mal in eine andere Welt, so kommt es mir vor.
Aber eigentlich ja ein schönes Gefühl, oder? Wenn man, davon haben die meisten Menschen ja Angst, dass wenn man tot ist, ist man tot, so, dass man, dass du vielleicht irgendwie weißt, vielleicht gibt's da noch irgendwie was.
Nee, ich fand's jetzt auch nicht gruselig oder irgendwie, das fand ich unangenehm.
Ja.
Und was ich auch noch ganz kurz sagen muss, wenn man sich so schwer verletzt, dann braucht man keine Angst haben vor Schmerzen. Das Adrenalin drückt das alles weg. Mhm. Man hat keine Schmerzen.
Ja. Das ist, ich bin auch mal von einem Auto, bin über die rote Ampel gelaufen und wurde dann von einem Auto mitgenommen. Ist gar nichts passiert, aber ich habe wirklich nichts gespürt. Ich kam dann mit dem Krankenwagen und gemeint, so, sie kommen jetzt mit ins Krankenhaus. Und war so, nee, mir geht's super. Du merkst es erst am nächsten Tag. Ich habe einen Muskelkater von diesem Adrenalin gehabt. Ja. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Mhm. Krass.
Genau.
Olli, du hast ja Kinder. Was, was sagst du denen, wenn die sagen, ich würde so wahnsinnig gern Motorrad fahren?
Ja, das da habe ich jetzt schon ein bisschen Horror davor. Vor allem mein Kleiner, der ist jetzt 4, aber der ist ein ganzer Wueder und der, glaube ich, der würde sehr gerne Motorrad fahren. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Vielleicht, wenn er dann wirklich so 13, 14, 15 ist, gehe ich mal mit ihm auf so eine Unfallstation, soll ich mal anschauen, was die Konsequenz auch sein kann. Weil in der Jugend denkt man sich, was soll passieren? Ich bin jung.
Ja,
aber das ist halt, ja.
Warst du bei den Unfällen praktisch selber schuld oder war?
Ja, mehr oder weniger, ja. Also bei dem ersten war es so, dass da wurde tonnenweise Kies gestohlen, deshalb war dieser Abhang auf einmal da.
Ach, krass, okay.
Deshalb war dieser Abhang da. Und beim zweiten, ja, da war ich natürlich, war ein Fahrfehler, ja, war ich selber schuld, ja.
Und wie ist das rein technisch beim Synchron jetzt? Also die Leute wissen, Olli Mink kommt und dann wird das Mikro schon umgestellt oder wie war das am Anfang oder wie funktioniert das?
Ja, ich bin auch eine Zeit lang auch mit Krücken dann so ins Studio, mich auf den Hocker gehockt, genau. Dann irgendwann, geht halt sehr auf die Schultern, habe ich dann gesagt, okay, jetzt bin ich mehr mit dem Rolli unterwegs, weil ich will nicht, dass mir die Schultern dann kaputt gehen und dann die Arme brauche ich einfach. Mhm. Ja, und jetzt bin ich mit dem Rolli unterwegs und das wird dann immer umgestellt entsprechend, das geht ja ruckzuck.
Hast du das Gefühl, dass es was anderes beim Sprechen ist? Das wird ja oft praktisch gefragt. Also die meisten stehen vom Pult und damit sie sich auch irgendwie besser bewegen können. Aber es gibt ja auch Sprecher, die einfach sagen, ich sitze lieber, weil es mir zu anstrengend ist zu stehen. Hast du das Gefühl, dass es ein Unterschied beim Sprechen ist?
Wenn man sehr viel Luft braucht, ich rutsche dann schon vor auf die Kante und mache mich schön gerade nochmal. Ja. Man kann das schon technisch, denke ich, ganz gut ausgleichen. Wenn jetzt jemand, der immer im Stehen spricht, sich hinsetzt und dann spricht, dann wird man es wahrscheinlich schon hören. Ja. Man muss das schon ein bisschen kompensieren oder da eine Technik entwickeln.
Ja.
Mensch, wie kommen wir von der Geschichte jetzt zu 90-210? Also da fällt mir ehrlich gesagt keine Überleitung ein. Wir machen einfach den harten Cut, oder?
Ja,
Luke Perry.
Beverly Hills.
Überhaupt Luke Perry. Alle waren ja total verliebt, oder? Ja. In dich, in deine Stimme, in diesen Typen.
Ja.
Also Luke Perry war ja auch so, muss man schon sagen, fand ich auch am coolsten von den ganzen. So, der war
der coolste von allen, auf jeden Fall.
Und ja, war eine schöne Zeit damals. Alle zusammen vom Mikro, noch vor den X-ern, standen wir da, wir 4, 5 Hanseln und der nackte Manu Lubowski.
Bitte? Er war damals auch schon nackt im Studio, ich wusste es.
Er war doch bei euch, der hat doch nichts angehabt, oder?
Ja, hört da gerne mal rein in die Folge. Also Manu ist Wahnsinn. Ja. Mhm. Vor allem diese Geschichte, wie er sich auf so einen Dreh vorbereitet, auf so einen Nacktdreh. Ich will nicht zu viel verraten, wenn ihr die witzig. Folge noch nicht
Ja, hörenswert, absolute Hörempfehlung.
Ja. Aber das war ja Wahnsinn. Ich habe mal nachgeschaut, 293 Folgen waren das. In 10 Staffeln, 10 Jahre lang gelaufen. Lass uns mal ganz kurz reinhören.
Ich fühle mich echt mies.
Ich mich auch.
Warum machst du es dann?
Ich brauche Zeit und ich brauche Abstand. Ich muss mit dir reden.
Worüber denn?
Über Emily Valentine.
Was ist mit dir?
Wirst du sie wiedersehen?
Meine Güte.
Geil, der Ton auch noch damals, ne?
Wie das gleich, also als die Musik jetzt gerade losgegangen ist, wir alle
am Dancen.
Hoch und runter habe ich das mit meiner Mama geschaut. Wahnsinn.
Oh, stimmt, der Sound ist ein ganz anderer, ne? Die Aufnahmetechnik wahrscheinlich auch, ja. Klar.
Wie war das für dich, als Luke Perry 2019 gestorben ist an einem Schlaganfall? War das für dich präsent in dem Moment?
Das war schon irgendwie auch ein Schlag. Man ist ja dann mit ihm auch groß geworden und ich will jetzt nicht sagen Freund, aber doch jemand, den man ganz gut kannte, so wenn man ihn permanent dann auf der Leinwand dann sah, in allen Details, immer wieder. Also das war wirklich heftig, muss ich sagen. Hätte man nicht gedacht, war ich überrascht.
Ja, vor allem in dem Alter, ne? 52
ja.
War er gerade.
Ja, ja. Und er wirkt jetzt auch nicht so, als hätte er irgendwie gesundheitliche Probleme, ne? Einfach aus dem Leben gerissen, heftig.
Ja. Aber die Serie damals, ich meine, die hat ja so viele Leute, so viele Menschen geprägt. Mhm. Hast du die selber auch angeschaut?
Teilweise, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, dass der Luke Perry letztendlich aber nicht in jeder Folge dabei war. Er stieg ja dann quasi auch aus mal für eine Zeit und kam dann, glaube ich, wieder. Ja, war jetzt nicht in jeder Folge mit dabei.
Es gab ja dann auch noch mal ein Remake mit neuen Schauspielern. Mhm. Da warst du aber mir. Nicht mehr noch irgendwie. Ja, stimmt, du hast ja auch
mit einer davon, ja. Das war dann die nächste Generation, wurde dann darauf gesetzt.
Ja. Haben sie dich da auch noch irgendwo untergebracht?
Es gibt ja noch mehr Lieblingsserien von Jacqueline Bell, in denen du einen gesprochen hast, eigentlich in allen, oder? Ja,
Sex in the City, Evan Handler, also der Mann von Charlotte. Ja. Aber du hast ihn ja auch in Californication damals gesprochen.
Ja, das Charlie ist eine geile Runke. Serie.
Ja. Wie fandest du die damals, die Serie?
Die war ziemlich freizügig zu der Zeit. Lustig, wie sich die Zeiten verändern. Ne? Heute würde
das ist ganz normal, keiner, ne?
Ja, ja. Aber damals, wann war das? Wie lange ist das her? 10, 15, 15 Jahre her?
Sowas.
Da war das ein richtiger Knaller, wie freizügig die da über Sex und alle möglichen Sachen gesprochen haben. Charlie Runke fand ich gut, ist ein guter Typ. Also mich wundert, dass der nicht mehr macht. Ich finde, er ist eine Type, super,
ne?
Type. Ja, ja.
Ja, finde ich auch. Ja.
Der hat was irgendwie. Ja, Californication, Regie, Marius Clarén. Ja, war eine schöne Zeit damals. Und es ging ganz schön lange, über 7 oder 8 Jahre. Und hat sogar eine relative Fanbase gehabt, obwohl es irgendwie auf so einem Abschussplatz nach 22 Uhr kam, ich glaube auf RTL 2. Haben doch einige Leute gesehen. Ja, da hatte ich auch ein lustiges Erlebnis. Habe ich damals meine Freundin mitgenommen. Hat gesagt, jetzt schaust du mal an, was wir da so machen beim Synchron. Und dann gab es diese Szene, in der Charlie Runke, die kleine Sau, hat sich immer YouTube angeschaut und ihn runtergeholt, auf gut Deutsch gesagt. Und das sollte dann der Kündigungsgrund werden. Seine Chefin sagt ihm, du machst ja Sachen, das geht nicht. Und dann hat er alles verneint, sagt, nein, das war ich nicht, das kann nicht sein. Dann sagt sie, komm mal her, schau mal her. Und spielt ihm einen kleinen Videoclip vor, wo sie zusammengeschnitten hat, ungefähr 10 Mal, wo er dabei ist, an sich rumzutun und rumzumachen. Ja, das musste natürlich auch synchronisiert werden von mir. Und auf der anderen Seite der Scheibe stand meine Freundin.
Was
macht der Mann da? Ja.
Super, genau die richtige Szene rausgesucht. Ja,
weißt super. Das war die Momente, die man vermeiden wollte.
Was hat sie danach gesagt?
Ach, ja, sie hat da gelacht. Die haben alle gelacht wie die Verrückten. Und ich musste mir da,
Wir halt einen runterholen, so tun. Ja.
Genau. 10 Mal. Ja.
Wir haben noch eine Frage bekommen, und zwar von Body Holly. Für mich und meinen Partner seid ihr genauso viel wert wie die Originalschauspieler. Ihr solltet viel mehr Wertschätzung bekommen. Wie seht ihr das so?
Ja, eine gewisse Wertschätzung haben wir jetzt in den letzten Jahren auch gerade über das Internet natürlich schon erfahren. Ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich finde es schon wichtig, dass den Leuten bewusst ist, dass da eine Synchronarbeit dahinter steckt und es nicht so als gegeben nehmen. Das ist halt jetzt die deutsche Version. Nee, da steckt schon auch ein Haufen Arbeit dahinter. Ansonsten, wie gesagt, auf so ein hohes Podest würde ich das Ganze gar nicht heben. Ich finde es auch ganz gut, dass Synchronsprecher nicht so öffentlich zu sein. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedreht, so eine Serie für Sat.1, Zugriff. Und da haben mich dann die Leute schon auf der Straße erkannt und fand ich jetzt irgendwie gar nicht so toll. Also manch einer mag's, aber mir war das jetzt gar nicht so angenehm, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, viele entscheiden sich ja auch für den Beruf, weil sie sagen, sie wollen einfach hinter der Kamera bleiben und haben eben keine Lust drauf, wenn sie beim Einkaufen sind, dass dann irgendwelche, ich meine, ich finde, in Deutschland ist ja sowieso noch relativ okay.
Normal,
aber ganz ehrlich, in den USA, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, nee.
Letztens gab es so ein Foto irgendwie von J.Lo und Ben Affleck, die jetzt angeblich wieder zusammen sein sollen, ja, auf ihrem Balkon, wo ich mir dachte, krass, dass man das darf. Mhm. Dass dich jemand letzten Endes auf deinem Balkon fotografieren darf und das landet dann in den Zeitungen. Wie krass.
Ja, eigentlich schon. Ne? Das wäre, ist eigentlich in Deutschland eher eine Art Stalken, was wahrscheinlich dann gar nicht erlaubt wäre in der Form, denke ich mal.
Ja. Mhm. Ja, da ist Olli ist in Hollywood unterwegs, aber eben anonym mit der Stimme. Genau. Das ist ja das Angenehme dann.
Und dann haben wir noch eine Frage vom Jamie, der fragt, welche war deine abgefahrenste Rolle?
Das war, glaube ich, in, was sie schon immer über Sex wissen wollten, Spermie Nummer 9.
Aber was ist das für Spermie Nummer 9?
Das ist ja geil.
Das hast du ja gedacht, als du ins Studio gekommen bist. Ja. Und Schatz, was hast du heute gesprochen? Ja, ich war heute Spermium Nummer 9.
Ja. Geile Rolle im wahrsten Sinne.
Mega.
Ja. Lieber Olli, es war wundervoll mit dir. Vielen lieben Dank.
Danke. Hammer. Danke, dass ich hier sein durfte.
Alles Gute und bis bald.
Jo, bis bald. Ciao.
Ciao. Und nächste Woche Donnerstag haben wir ein Date mit Tommy Amper.
Tommy Amper, wirklich der Godfather of Disney Songs. Egal welcher Disney-Film, wo Songs mit dabei sind, gehen bei Tommy über den Schreibtisch, über das Mischpult. Obacht, ich sag nur, Küss den Frosch, Playmobil der Film, Rapunzel, Findet Dory, Cats, South Park, Frozen, Aladdin, die Schöne und das Biest und da reden wir drüber nächste Woche mit Tommy Amper.
Habt ihr auch Küstenfrosch verstanden?
Ich hab der Küstenfrosch. Wer kennt ihn nicht?
Also wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Schickt uns gern eure Fragen durch und wir freuen uns natürlich über ein Abo. Bis denne.
Ciao, ciao.